Hey, ich bin Nils Paulini und in diesem Podcast teile ich mit dir Schlüssel und Perspektiven zur Kultivierung exzellenter Beziehungen und wir machen das auf der Basis von fernöstlicher Weisheit und moderner westlicher Wissenschaft und verschmilzen das zu einem Bewusstseinstraining, das dir ermöglicht, selbstbestimmt, frei und liebend zu leben.
Wundervoll, Jeschel. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir haben das letzte Mal vor 4,5 Jahren gesprochen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, im Sommer 21. Und du bist buddhistischer Lehrer deutschlandweit. Du warst 16 Jahre ordinierter Mönch und bist selber seit 20 Jahren auch jetzt verheiratet. Leitest auch seit über 20 Jahren das Paramita-Projekt in Bonn. Auch nicht so ganz. Du kannst
Das
gleich.
haben wir gerade aufgegeben. Das haben wir im Dezember geschlossen. Also das gab
Genau.
es 21 Jahre lang, aber das ist jetzt beendet, ja.
Aber online seid ihr noch aktiv?
Ja, Paramita Online gibt es noch, aber es gibt kein kleines Zentrum mehr in Bonn.
Okay. Genau, und wir sind uns begegnet über tibetisches Geistestraining, über Tonglen und vor allem auch, was vielleicht noch erwähnenswert ist, auch kennengelernt habe ich dich über deine Bücher, weil du da sehr aktiv bist. Und für diesen Kontext Beziehung fand ich es besonders spannend, dich nochmal einzuladen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass du da bist, weil du ja sehr reichhaltigen Erfahrungsschatz in meinem Kopf mitbringst, als sehr eingebunden gewesen in die ja auch klösterliche Tradition oder in den tibetischen buddhistischen Kontext, auch selber als ordinierter Mönch, später dann auch jetzt, sag mal, immer noch in diesem Kontext, aber auch im ganz weltlichen verheiratet und unterrichtest auch im weltlichen Kontext. Und erstmal zu dem, willst du noch irgendwas ergänzen zu dem, was ich gesagt habe, zu deiner Person, zu deiner Vorstellung?
Erstmal danke, dass du mich wieder eingeladen hast und für die ja fast Vorschusslorbeeren, das klingt alles sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich dem ganz gerecht werden kann.
Okay. Spannend. Ja, meine erste Frage würde auch direkt dahingehend, wenn das, was ich jetzt so ein bisschen ja aufgemacht habe, ist ja auch ein bisschen konstruiert meinerseits. Wie hat das deinen Blick auf gelingende, wertschätzende Beziehungen vielleicht auch mitgestaltet, dass du, ja, wenn man das jetzt so aus einer Außenperspektive betrachtet, sehr wohl beide Pole, wenn man da mal überhaupt so ein Spannungsfeld aufmachen möchte, kennst, wirklich sehr intensive Innenschau, ja, spirituell, buddhistischer Kontext, dann immer noch auf diesem Weg, aber auch mit der bewussten Entscheidung zu sagen, zum Beispiel auch mehr in die ja, weltlichen Aspekte zu treten, eine Ehe einzugehen, auch so ein Projekt, das du dann 21 Jahre auch geführt hast, auf die Beine zu stellen. Wie hat das deinen Blick auf Beziehungen mitbestimmt?
Ja, dass eigentlich Beziehung immer da ist. Also ich bin recht jung zum Buddhismus gekommen und schon mit 20, 21 haben wir eine kleine Gemeinschaft gebildet. In Berlin war das damals, West-Berlin, eine WG im Grunde, die dann schon zusammen Meditation übte und auch Menschen einlud. Und dann später habe ich buddhistische Zentren mit aufgebaut und lange darin gelebt, also von etwa 1980 bis 1995. Das war auch meine Mönchszeit, die ging dann noch ein bisschen länger. Ich bin 1980 ordiniert worden, da war ich 23 Jahre alt, also kurz vor meinem 23. sogar. Und ja, also das war auch Beziehung. Also man darf sich jetzt buddhistisches Mönchsein, zumal in einem Kontext von einem westlichen Meditationshaus oder Studienhaus, nicht so vorstellen, als wenn das nur Alleinsein oder nur unter Gleichgesinnten miteinander Übenden gewesen wäre. Das war eigentlich eine sehr intensive Beziehungszeit, Gemeinschaften zu organisieren, etwas aufzubauen, ständig neue Leute kennenzulernen, mit denen man dann aber auch leben musste. Vielleicht kann ich da anknüpfen, weil zum Beispiel, ich habe diese Drei-Jahres-Klausur mitgemacht von 1986 bis 90. Wir waren eine Männergruppe von 11 Männern, die 3 Jahre quasi nicht aus dem Haus gingen. Die Frauen nebenan, 8 Frauen. Und obwohl wir uns schon ein bisschen kannten durch Vorbereitungskurse, waren das keine Beziehungen, also die man dann tatsächlich 3 Jahre lang leben durfte oder musste, die man sich ausgesucht hat. Ja, und dann auch wieder danach in dem buddhistischen Haus, das war sogar dasselbe Haus, das habe ich dann später noch 5, 6 Jahre als offenes Retreat-Haus mitgeleitet. Das waren im Grunde auch keine Beziehungen, die dann entstanden. Also es war wie Mitwirkende, die einfach miteinander lebten, die aber nicht in dem Sinn ausgesucht waren, sondern die kamen einfach und blieben oder man war irgendwie zusammengekommen, um was zusammen zu machen. Es war auch gut so und alles okay, auch wenn es da auch Gruppenprobleme gab und alles Mögliche. Und ich war auch oft Mitglied oder irgendwie Mitwirkender in dem Trägerverein, der diese ganzen Zentren leitete und trägt oder organisiert. Und auch da sucht man sich die Beziehung nicht aus. Was eine Partnerschaft davon unterscheidet, ist, dass man sich dann, ja, ich kann in meinem Fall sagen, fast das erste Mal im Leben jemanden ausgesucht hat, mit dem man wirklich zusammenleben möchte. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe und nicht immer nur Honeymoon, also Flitterwochen. Aber das war eigentlich auch die Sehnsucht, glaube ich, da am Ende meiner Mönchszeit. Normalerweise bleibt man das ganze Leben lang Mönch oder soll es, aber es war auch eine, ich sag mal so, Erschöpfung an diesen, an dieser Form von Beziehung. Die man in Gemeinschaften oder Gruppen lebt, die eigentlich immer recht spontan zusammengewürfelt werden, hin zu einer Suche nach, was möchte ich eigentlich selber, wie möchte ich eigentlich leben, mit wem bin ich gern zusammen. Die Frage habe ich mir vorher gar nicht gestellt. Bin ich gern mit denen zusammen, mit denen ich da jetzt in einer Gemeinschaft lebe? Die waren einfach da oder man musste einfach was zusammen, täglich zusammen machen, ne? Zusammen kochen, zusammen essen, zusammen aufräumen und dann vielleicht auch den Tagesablauf der Meditation oder wir haben Kurse organisiert. Dann das habe ich lange gemacht und ich glaube, da war eine Sehnsucht, mal anders zu leben. Ob das jetzt bürgerlicher war, daran, bürgerlich wollte ich eigentlich nie leben, aber es läuft natürlich auf sowas hinaus. Ja.
Ja, spannend. Da würde ich gleich mal hin abbiegen. Vorher würde ich noch fragen, weil in meinem Kopf war es gerade so, als du gesprochen hast, wir sind ja oft in Beziehungskontexten, die man uns nicht ausgesucht hat. Man kann sagen, vielleicht Familienmitglieder hat man sich nicht ausgesucht, Kollegen, Kolleginnen hat man sich vielleicht auch nicht immer
Ja, eben.
ausgesucht. Und da habe ich gedacht, jetzt auch mit deinem Hintergrund, buddhistisches Geistestraining, auch in dem, so wie ich dich erlebt habe und auch wie ich dein Buch verstanden habe, bist du ja schon auch sehr darauf bedacht, dass alltagsnah, alltagstauglich, praxisnah, zugänglich zu machen. Wie ist es dir gelungen, vielleicht auch mit diesem Hintergrund, der damals sich ja vielleicht auch erst entwickelt hat, weil du noch sehr jung warst, aber wie ist es dir gelungen, auch in den Beziehungen, die vielleicht ja erstmal dann durch äußere Umstände und nicht so sehr durch, habe ich selbst gewählt, zustande gekommen sind, was waren da Ressourcen, auf die du zurückgegriffen hast, um das auch zu gestalten und auch 16 Jahre zu gestalten?
Naja, es ging in dieser Zeit ja immer um buddhistische Lehren. Das, was du da gerade zitierst, Geistestraining und so, das gehörte dazu. Und das war auch das, was wir uns als, das war der gemeinsame Nenner, wo wir uns gesagt haben, deswegen kommen wir hier eigentlich zusammen. Und das ist, was wir zusammen lernen und üben wollen. Das stand immer irgendwie im Raum. Aber ich denke, mehr oder weniger gelungen. Ja? Also, ja, also es hilft schon, ja. Zum Beispiel hatten wir in dieser Langzeitklausur eine Anleitung, wenn dich jemand kritisiert oder vielleicht sogar, wenn jemand die Geduld verliert wegen irgendwas, das passiert auch in einem geschlossenen Retreat und sich mal ärgert oder laut wird oder so, dann soll man in dem Moment. Das hat unser alter tibetischer Lama uns gesagt, Gendun Rinpoche, denken, das ist dein Lehrer, der jetzt vor dir steht. Und selbst wenn da unerfreuliche Worte fallen oder jemand wütend ist oder so, dann nimm das als eine Unterweisung für dein eigenes Geistestraining. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch nicht, glaube ich, immer ganz beherzige, aber das hilft schon. Auch jetzt in der Partnerschaft, so wenn da Spannungen sind, dann kann ich mir doch irgendwie sagen, das ist jetzt wieder eine Lernsituation, eine Übungssituation. Die Motivation ist ja, ja, wohlwollend, freundlich, mitfühlend miteinander zu sein und miteinander gut auszukommen und sich zu helfen und nicht negativ zu werden. Und die Frage ist, wie vermeidet man es,
Genau.
negativ zu werden oder sich abzuwenden oder eine Beziehung in eine Krise hineinführen zu lassen? Und da ist diese sehr alte tibetische Anleitung, ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar aus dem frühen Buddhismus kommt, nimm schwierige Situationen als Lerngelegenheiten, als Übungsanlässe doch sehr hilfreich, ne?
Und wenn wir da reinzoomen, wenn du das für die Zuhörerinnen, für die Zuhörer versuchst, greifbar zu machen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das ja schwierig sein kann. Ich werde jetzt kritisiert und vielleicht häufig erlebe ich das auch so, wenn mir sowas entgegenkommt, dann spüre ich auch einen Impuls in mir. Also vielleicht eher energetisch, emotional was Drängendes, was auch auftaucht. Wie gelingt es dann mit dem, reicht das Wissen darum, dass zum Beispiel, ja, diese Anleitung deines Lehrers als Blick, okay, dreh das mal um, das ist jetzt vielleicht ein Hinweis für dein Geistestraining. Wie gelingt es dann auch im Alltag mit diesen Impulsen, weil ja gerade in Beziehungen, wenn Menschen uns sehr nahe treten, das ja häufig etwas ist, was an die Oberfläche kommen kann, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Hast du da noch einen Blick drauf? Wie gelingt es, diesen inneren Impuls, die Emotionen auch vielleicht zu würdigen, da sein zu lassen, ohne sie auszuagieren oder zu unterdrücken?
Ja, also ich glaube, solche Anleitungen wie nimm alles als Lernsituation oder so, die setzt voraus, dass da vorher schon eine Grundmotivation da ist, die immer wieder gestärkt werden muss. Also es reicht nicht, dass man ja einfach so nur in seinen Ego-Gedanken bleibt, von wegen ja, was gibt es hier für mich zu holen in einer Beziehung oder so, sondern also da braucht es schon so etwas wie, ob es nun eine Gemeinschaft oder eine Zweierbeziehung oder eine Familie ist, es braucht, glaube ich, einen sehr starken Grundimpuls. Ich möchte, dass es mir gelingt, diese Gemeinschaft, dieses Miteinander auf eine gute Weise zu gestalten. Das soll irgendwie für alle Beteiligten positiv sein, gute Wege eröffnen, Lebenswege eröffnen. Es geht um Liebe, es geht um Füreinander, Miteinander. Also diese Grundmotivation, die braucht es. Und dann macht es Sinn, sich an solche Ratschläge zu erinnern, wie du sie, glaube ich, auch aus dem Lojong-Geistestraining kennst, dann schwierige Situationen auch als Anlässe zu weiterer Übung zu nutzen, wenn die Grundeinstellung nicht da ist, dass man sich wirklich immer wieder auch motiviert. Das kann man auch während der Meditationssitzung tun, wenn man also, kommt darauf an, wie man jetzt praktiziert und was man da zum Beispiel rezitiert, aber im Buddhismus gibt es so Rezitationen vor und nach der Meditation. Das kennst du wahrscheinlich, dass man sich erst motiviert, Bodhicitta zu entwickeln und am Ende Verdienste zu widmen. Also man muss das im Grunde auch genau auf die Beziehung beziehen. Man sagt, dafür übe ich das jetzt, damit mir Beziehung auch gelingt. Ja? Damit das, womit ich doch wahrscheinlich einen Großteil meines Lebens verbringe, nämlich mit anderen zusammenzuleben oder was mir wahrscheinlich doch irgendwo ganz wichtig ist. Und um nicht allein zu sein, so dass man seine Praxis wirklich darauf bezieht. Das ist das Übungsfeld. Und dann machen auch die weiteren Anleitungen Sinn, ja, quasi zurückzufinden zu der Grundmotivation, die Lebensform, die man gerade lebt oder gewählt hat, auch wirklich so zu gestalten, dass sie für alle Beteiligten und für einen selber auch gut ist, ja.
Ja, spannend. Ich habe mich gerade gefragt, weil du gesagt hast, diese Motivation immer wieder zu stärken und dann zum Beispiel in der Meditation auch das Bodhicitta, also das erwachte Herz oder den erwachten Herzgeist zu entwickeln oder auch nochmal die Widmung, also sich bewusst zu machen, dass ich das nicht nur für mich tue, sondern für alle fühlenden Wesen oder erstmal in dem Kreis, den ich gut
Ja.
wahrnehmen kann. Und weil du auch gesagt hast, es geht um Liebe. Meinst du, das kann man auch übertragen auf Beziehungen, so eine Grundmotivation zu stärken? Nicht im Sinne, wenn ich vielleicht noch gar nicht so eine vertiefte Meditationspraxis habe, sondern aber eine ganz klare Entscheidung habe für die Beziehung, dass ich dann auch eine Form entwickeln kann, mich immer wieder dafür zu entscheiden. Und wenn ja, hättest du eine Idee, wie könnte das aussehen? Oder wäre da die Empfehlung einfach wirklich dann auch, wenn man sich hingezogen fühlt, so eine Meditationspraxis zu entwickeln?
Ja, also ein meditierender Mensch, sie oder er, wird wahrscheinlich auch einen gewissen Individualismus haben. Also ein Denken so, ich möchte etwas in meinem Leben in den Mittelpunkt stellen, Spiritualität, Meditation und so. Aber wenn wir jetzt über Beziehungen reden, braucht es, glaube ich, auch, gerade auch im Zusammenhang mit der inneren Übung, die Ausrichtung, dass man eben auch übt, um diese Beziehung positiv zu gestalten, nicht nur für sich allein. Ja? Also das ist auch das, was in Gemeinschaften oft ein Problem wird, weil selbst der spirituelle Individualismus, also man kann eigentlich einen inneren Weg tatsächlich in gewisser Weise nur alleine gehen oder nur innerlich gehen, aber das führt, glaube ich, oft zu einer Art Spannungsfeld, ja. Dass man einerseits sich auf einem eigenen inneren Weg sieht und dann aber doch auf andere angewiesen ist oder mit anderen zusammenlebt. Und die Brücke ist eigentlich, dass man sich wirklich sagt, auch wenn es um die eigene innere Übung geht, aber ein wichtiger Aspekt der eigenen Praxis ist, damit in die Verbundenheit mit anderen hineinzugehen oder das auch einzubeziehen in die Übung, ja. Und also man übt nicht nur für sich allein, sondern auch immer, um mit anderen ja etwas teilen zu können, um eine Gemeinsamkeit entwickeln zu können. Und dann macht es Sinn, alles, was dann in einer Gemeinschaft oder Partnerschaft geschieht, auch so zu betrachten, dass man sich immer wieder sagen kann, das ist es ja jetzt. Mit diesem Menschen, einzelnen, mehreren, lebe ich nun zusammen und hier geht es jetzt darum, diese Art von Lebensform mit diesen inneren Qualitäten zu leben. Auch übrigens ohne die Erwartung, dass das die anderen tun. Da kommt dann der Individualismus wieder. Was heißt Individualismus? Also das persönlich, das eigene, bedeutet dann nicht, dass man allein ist damit, sondern dass man versteht, es geht nicht darum, von anderen zu erwarten, dass sie das jetzt auch jederzeit tun, also dass sie auch altruistisch sind und an das Gemeinsame denken. Also man wird dann immer damit konfrontiert, wie eigen doch jeder ist. Und das gilt es aber, glaube ich, zu verstehen. So eigen, so selbstbezogen wie andere sind, so ist man es ja auch oft. Und genau das ist, glaube ich, dann der Aspekt, den man durchschauen müsste. Diese Art von Selbstbezogenheit ist natürlich, die hat jeder so mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und mit dieser Art von Selbstbezogenheit gilt es aber trotzdem, die kann auch durch Meditation verstärkt werden, ne? Aber doch gleichzeitig zu sagen, die ist nur dazu da, wirklich auf das eigene zu schauen. Sie ist nicht gut dafür, das Miteinander zu gestalten. Da braucht es dann weniger Selbstbezogenheit, ne?
Ja, spannender Punkt. Und als du gesprochen hast, musste ich so unwillkürlich an auch Metta-Meditation denken, wo ich beginne ja bei mir und dehne das dann aus auf Menschen, die mir vielleicht mehr diese Qualität von Metta spiegeln, bis hin zu neutralen Wesen, bis hin zu als schwierig empfundenen Wesen und dann noch weiter darüber hinaus. Und dann habe ich mich gerade gefragt, was aus deiner Erfahrung, wie wichtig ist es auch, wenn ich jetzt diese Motivation habe, diese Beziehung zu gestalten, auch vielleicht eine, ja, spirituelle Praxis habe oder zumindest eine starke Entscheidung, ein klares Ja für diese Beziehung, mir auch bewusst mache, okay, nicht alle leben so altruistisch, vielleicht nicht mal meine engsten Mitmenschen. Aber wie wichtig ist das eigene Selbstwertgefühl oder das eigene Mitgefühl, also das Selbstmitgefühl oder eine wohlwollende Präsenz für sich zu entwickeln, um das auch in die ja, teilen zu können. Und ich denke gerade dabei, ich habe gerade noch mal von Jack Kornfield gelesen, Frag den Buddha und geh den Weg des Herzens. Und ich musste, als du gesprochen hast, daran denken, dass er sagt, auf seinem Weg hat er irgendwann ganz klar gemerkt, nur von dem rein Spirituellen ist er dazu gekommen zu sagen, das ist immer auch eine Form der Heilungspraxis oder des Wiederganzwerdens oder der Integration braucht, wie auch immer man das nennen möchte. Was würdest du sagen, wie wichtig ist auch dieses Selbstmitgefühl oder die Kultivierung von, ja, Wohlwollen, Zartheit, Liebe für sich selbst ohne diese Selbstbezogenheit, die dann wieder
Ja,
im
also
Team steht?
ja, ich halte ja viel von Selbstmitgefühl, wobei das eben seinen richtigen Platz braucht oder das muss, glaube ich, richtig eingeordnet werden in die eigene innere Haltung und Übung. Also man kann sehr wohl sich eigenen Emotionen, eigenen Befindlichkeiten versuchen, mitfühlender oder mit Metta-Praxis auch zuzuwenden und trotzdem dabei die Motivation im Hintergrund haben, dass man dies für andere tut oder dass man dies auch in Bezug auf andere tut. Jeder ist so, ne? Jeder hat diese Art von grundlegender Selbstbezogenheit, aber selbst Mitgefühl zu üben, wäre jetzt eigentlich nicht eine Ego-Verstärkung, wenn es richtig verstanden und geübt wird, sondern nur die Zuwendung zum eigenen ja, Leiden oder das, was für uns selber schwierig ist, auch zu kultivieren. Es geht ja nicht bei Selbstmitgefühl um eine Selbstbezogenheit in dem Sinn, die das ja, den Egoismus verstärkt, sondern um eine Beziehung zu eigenen schwierigen Emotionen oder auch Körperthemen zu finden, die auch wohlwollend, freundlich, akzeptierend ist. Und das könnte zu einer Haltung werden, die sich genauso auf andere ausrichten lässt, ja. Und man kann bei der Selbstmitgefühlsübung, wenn man die auch formell übt, mit Metta-Praxis oder Tonglen-Praxis oder mit diesen Mindfulness-Based Self-Compassion-Programmen, durchaus die Motivation haben, ich achte jetzt etwas mehr auf das eigene, um fähiger zu sein, damit in Beziehung zu anderen zu treten. Denn die haben auch diese Art von Spannungsfeld in sich, ja, und können auch oft nicht so gut mit eigenen Problemen umgehen. Vieles von dem, was sich dann auch als Leiden oder Probleme in Beziehung manifestiert, geschieht, glaube ich, in diesem Spannungsfeld. Alle sind mehr oder weniger selbstbezogen und gleichzeitig doch in Beziehung. Und deswegen braucht es eigentlich diese Art von Balance. Beziehungsweise es würde auch was ändern, wenn die Teilnehmenden an einer Beziehung, ob in einer Gemeinschaft oder Partnerschaft, beide oder alle selbst mitfühlende Haltung entwickeln können. Ich glaube, das würde zu einer warmherzigeren Beziehungsfähigkeit führen, ja. Weil alle Beteiligten kennen diesen Aspekt oder würden eine Praxis auch kennen, wie man versuchen kann, gut mit sich selber umzugehen und damit sozusagen einander nicht so auf die Nerven zu gehen, weil diese ganzen Probleme, die wir in Gemeinschaften oder zwischen Menschen vorfinden, die basieren auch auf einer Unfähigkeit, gut mit eigenen Zuständen umzugehen. Die projiziert man dann nach außen, sieht die Fehler in anderen, wie es ja auch im Lojong heißt, das kennst du wahrscheinlich. Man sieht immer die Fehler in den anderen, die man doch eigentlich in sich selber trägt. Das ist ein bisschen krass gesagt, aber das bedeutet, dass man, wenn man nicht mit eigenen schwierigen Themen gut umzugehen weiß, es eine Neigung geben kann, geben wird, entsprechende Defizite oder sogar ganz verrückte Projektionen auf andere auszurichten, ja, die dann eigentlich diese ganzen Diskussionen, die Menschen miteinander führen und du hast gesagt und ich habe das gar nicht so gemeint und so. All das kommt dann, ja. Aber wenn alle so achtsam wären, na alle, also so sind wir aber nicht. Also selbst wenn wir üben, müssen wir damit rechnen, dass unsere eigene Übung nicht so ganz vollkommen gelingt und auch die Übung der anderen gelingt immer nur so zum Teil. Und damit muss man, glaube ich, dann sehr spielerisch umgehen, ne? Und dann Hauptsache, es bleibt so diese Grundhaltung von, man möchte was miteinander tun, man möchte miteinander leben, es soll eine gelingende Beziehung werden, eine schöne Gemeinschaft, eine gute Familie. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Grundhaltung immer wieder auch erneuert wird. Dann machen alle anderen Übungen auch noch mehr Sinn in dem Zusammenhang. Und man kann sich auch die Eigentümeleien eines jeden, die kann man dann leichter vergeben oder verzeihen oder einordnen, sodass dass die nicht zum großen Problem werden.
Und im Rahmen dieses sehr, sehr beschränkten Formats, das wir jetzt miteinander teilen, hättest du eine Idee zu dieser Form von Selbstmitgefühl? Was wäre so ein guter Schritt in diese Richtung?
Ja, also dass man doch einen Teil seiner eigenen inneren Übung, wenn man überhaupt jemand ist, der sich gelegentlich zur eigenen Übung, was es auch sei, ja, Meditation oder vielleicht auch eine physische Übung, dass man sich, während man sich um sich selber kümmert, doch motiviert und sich sagt, das übe ich auch für meine Beziehungsfähigkeit.
Immer wieder diese
Es gibt
Absicht.
eine Formel, die wird dem Buddha als Zitat zugeschrieben. Auf sich selber achtend achte man auf andere. Auf andere achtend achte man auf sich selbst.
Ja,
Das ist
klar.
so einfach, aber leicht gesagt, aber da ist eigentlich ganz viel drin, ne? Also man soll auf sich selber achten lernen. Das wäre der Dharma-Weg, das wäre ein spirituellerer Weg. Das ist aber dann nicht die gewöhnliche Selbstbezogenheit, wo man irgendwas unbedingt will oder recht haben will oder erfolgreich sein will, sondern man will gut auf sich selber achten, um auf andere achten zu können. Während wir mit anderen in Kontakt sind, verlieren wir die Selbstwahrnehmung nicht. Wie wirkt das, was ein anderer jetzt gerade tut oder sagt, auf mich? Dann gehe ich wieder selber damit um. Ja, also.
Ja, als du angefangen hast oder als du auf dich selber geachtet hast, also dich gefragt hast, was will ich eigentlich? Also dann hast du eine Sehnsucht gespürt und auch zu
Ja.
sagen, diesen Kontext mit 16 Jahre in diesem Kontext zu leben und vielleicht, du hast gesagt, vielleicht so das erste Mal, dass ich mich dem so zugewandt habe. Was war da der entscheidende Punkt, dass du so mit dir in Kontakt warst? Was hat dir da geholfen? Weil ich stelle mir das jetzt auch schwierig vor, zu sagen, wenn man sich entschieden hat und eigentlich auch mit dem übergeordneten Rahmen, man ist ein Leben lang ordinierter Mönch. Und jetzt waren wir gerade dabei, wirklich auch sich selbst zuzuwenden, um auch anderen sich zuwenden zu können. Was war in dieser Zeit in dir, dass du dich entschieden hast oder wusstest für den Moment, ich mache das jetzt anders, ich verlasse diesen Teil des Weges und wende mich, ja, einem anderen Teil zu?
Ja, also erstmal, wenn ich jetzt was sage, das ist ja 30 Jahre her, ne?
Ja.
Fast 30 Jahre. Und man kann rückblickend immer was anderes sagen, wie das, was es wirklich war. Was ich erinnere, ist tatsächlich, ich war Mönch in einer tibetisch-buddhistischen Richtung. Wir haben hier in Deutschland buddhistische Zentren aufgezogen. Ich habe zum Teil in Frankreich in einer etwas klösterlicheren Gemeinschaft ein bisschen mitgelebt. Ich war nicht sehr lange dort. Und ja, da hat sich so einiges angesammelt, wovon ich lange nicht wusste, dass das etwas war, was mir eigentlich gar nicht so gut tat. Was wirklich, ich dachte immer, dass ich mache vieles richtig oder ich muss noch dies und jenes tun. Man denkt da sehr in Dingen, die man praktizieren sollte als Mönch oder was man noch studieren sollte und so. Und es war fast eine gewisse Zwanghaftigkeit entstanden, immer unter solchen Bedingungen auch leben zu wollen, wo solche Möglichkeiten bestanden. Und ich spürte aber immer mehr so nebenbei, gab es noch ganz andere Stimmen in mir. Also ich glaube, es war sogar so etwas wie ein Aufdämmern von Selbstmitgefühl, ja, das ich im Grunde nicht so richtig hatte. Tatsächlich spielte eine Rolle, ich hatte 1992 Thich Nhat Hanh erlebt, das erste Mal, und bin dann auch mehrmals in Plum Village gewesen in Südfrankreich, Südwestfrankreich. Und da war so ein ganz anderer Praxisstil. Das war noch bevor solche Begriffe wie Selbstmitgefühl aufkamen, aber Achtsamkeit stand bei ihm schon sehr im Mittelpunkt. Und ich habe mich erst gewundert, wie dort Buddhismus und Meditation praktiziert wurden. Das war spürbar anders, wie als Schüler von tibetischen Lamas in solchen Gruppen, die dieses ganze Verlangsamen und auf das eigene Achten steht in der Praxis nach Thich Nhat Hanh viel mehr im Vordergrund. Ne? Langsam gehen, atmen, sehr bewusst im Augenblick sein und so. Das hat mich allmählich verändert. Ja, also von so einer, ja, ich heute, glaube ich, noch so ein bisschen so eine, also die tibetische Ader, die ist mir auch sehr wichtig. Die hat aber einen anderen Stil. Also da geht es zum Teil auch um Quantität. Also man soll viel üben und also auch viel Zeit aufwenden oder Dinge oft wiederholen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so Aufgaben bekommt wie zähle 1 Million Mantras oder mach 111.000 Verbeugungen oder so. Also dieser quantitative Aspekt, der macht viel. Also da kann man viel Karma reinigen oder es macht es, also Intensität wie beim Sport, löst viel aus, ja. Aber dieses bewusst mal hinschauen, wie erlebst du das jetzt eigentlich gerade, was du da übst? Wie fühlt sich das an? Ja? Das kam eigentlich erst mit der Betonung auf Achtsamkeit. Und das habe ich dann auch versucht zu verbinden. Das ist eigentlich das, was ich auch heute noch unterrichte. Also schon durchaus auch tibetisch-buddhistische Praktiken, aber mit einer zu üben oder auch die Lehren, die wunderschön sind und tiefgründig zu studieren, aber ja, sich auch immer wieder zwischendurch zu fragen, wie fühlt sich das an, was ich da gerade übe? Was macht das mit mir? Ja? Und zu prüfen, ja, prüfe dich selbst. Hast du wirklich den Eindruck, dass die Wiederholung eines Mantras, wie das Mantra des Mitgefühls des Avalokiteshvara jetzt dein Herz öffnet oder so. Also, dass diese und du mehr Liebe und Mitgefühl entfaltest oder nicht, oder was braucht es noch, ne? Und ich merkte, glaube ich, damals, ich brauche auch eine andere Art von Beziehung, damit diese Qualitäten irgendwie lebendig werden oder so, ne? Also zum Beispiel immer über Mitgefühl zu meditieren in einem Milieu, wo viel Spannung in einer Gruppe entstanden ist, ist keine so schöne Übung. Das war zum Teil so. Es ist okay, es muss dann auch sein oder darf auch sein. Aber ja, der Wunsch, nachdem du fragtest ja jetzt danach, auch mal in Beziehungen zu leben, die mehr, ja, zum Beispiel das freundliche, wohlwollende Miteinander, was ja doch in der Partnerschaft mehr auftritt, ja, zum Ausdruck bringen, der ist größer geworden dadurch. Ja.
Das ist spannend. Also würdest du sagen, dass diese Qualitäten von Liebe, Mitgefühl mehr in den Vordergrund deines Erlebens getreten sind durch Paarbeziehungen oder auch durch jetzt die sich öffnen auch für andere Beziehungskontexte?
Ja, also doch, also mir ging es, also das habe ich vorher nicht so zum Ausdruck bringen können, ja, auch jetzt mal so nicht nur so ein Ideal von Metta und Mitgefühl, sondern auch, das müsste jetzt gar nicht mal eine Paarbeziehung sein, aber manche gehen dann in eine Sozialarbeit oder so, um quasi aus dem Idealismus, oder der Idealvorstellung, worum es was es zu entwickeln geht, realere Beziehungen zu machen, ne? Das ist natürlich auch passiert. Also ich habe ja auch viele Menschen weiterhin getroffen, jetzt in Kursen oder mache Kurse zur spirituellen Sterbebegleitung und so. Das geht ja alles um Vertiefung von Beziehungen eigentlich, ne? Dass die Oberflächlichkeit durchbrochen wird und eine Tiefe entstehen kann. Ne?
Und ich
Übrigens, also
merke
geben
gerade,
viele Ordinationen auf, Männer wie Frauen, aus ähnlichen Gründen, glaube ich. Also unter meinen männlichen Mönchsfreunden bin nicht mehr mit allen in Kontakt, aber da haben viele ihre Roben aufgegeben, um ja, ich denke auch neue Beziehungsformen zu entdecken. Ja.
Ja, spannend. Und natürlich, ich hatte nie diesen Lebensweg so gewählt, aber ich habe gerade daran gedacht, dass im Geistestraining das ja einer der ganz spannenden Aspekte ist, die absolute Ebene, also das, was jetzt vielleicht dann oft idealisiert wird mit dem, ja, mit der relativen, also mit der ganz pragmatisch hier im Alltag Ebene zu verknüpfen. Und da habe ich mich gerade gefragt, wenn du sagst, dass und auch viele der Wegbegleiter von damals auch diesen Weg gewählt haben. Wie anschlussfähig sind, ob als Paarbeziehung oder andere Beziehungen, an das Geistestraining? Also nicht nur mit der Motivation für sich selbst, auf sich selbst zu blicken, um auch auf andere blicken zu können oder besser in Beziehung zu gehen zu können, sondern ganz konkret vielleicht auch mit diesem buddhistischen, spirituellen Hintergrund, dass das gar nicht so eine, ja, so eine Spaltung sein muss, ich habe das eine oder das andere, sondern was glaubst du, wo wird es besonders anschlussfähig?
Ja, ich wollte natürlich jetzt nicht sagen, dass das in einem Gemeinschaftskontext und auch in einem monastischen Kontext oder wenn man also als Nonnen oder Mönche miteinander lebt, dass es da gar nicht geht, ne? Also das wollte ich nicht sagen. Also es geht natürlich da auch. Darum ist es ja, eigentlich ist es ja das, worum es geht. Auch gerade dann da, dass man sich mit diesen Lehren wie Geistestraining beschäftigt und das versucht jetzt in der Gemeinschaft zu leben, ne? Und das ist natürlich schon, wenn es gelingt, wunderbar, wenn man weiß, man ist unter Gleichgesinnten, die alle so etwas Ähnliches üben. Ne? Das ist natürlich schon ideal und das gibt es auch. Ne? Und ja, nein, also wie du sagst, die relative und die absolute Ebene zu verbinden, darum geht es immer irgendwie, was ein bisschen das Problem ist ja, nicht so spirituellen Gemeinschaften oder Beziehungen, dass dann das Relative so ganz im Vordergrund steht und es oft diesen Blick auf das tiefgründigere oder die absolute Ebene oder wie wir das nennen wollen, dass die dann manchmal gar nicht auftaucht, ne? Dass man wirklich alleine ist unter Menschen, die im Grunde gar nichts üben, ja? Das passiert natürlich ganz schnell, wenn du jetzt, ich habe ein paar Freunde, die sind dann vom Mönchsein ins Berufsleben nur gegangen und sind plötzlich eine kleine Nummer in irgendeiner Firma oder werden IT-Spezialisten oder so. Und da ist dann nur noch das, was täglich zu tun ist. Oder vielleicht gründen sie Familie und dann haben sie doch sozusagen, es ist sehr schwer, diese spirituelle Perspektive, die in einer buddhistischen Gemeinschaft wahrscheinlich doch kultiviert wird, da auch wahrzunehmen. Mir war es ganz wichtig, also so ganz weg davon wollte ich nie. Ich hatte eigentlich Glück, dass an der Stelle, wo ich 1997 meine Mönchsroben ablegte, einige buddhistische Freundinnen und Freunde zu mir sagten, auch meine tibetischen Lehrer übrigens, okay, das hast du jetzt entschieden, aber gib den Dharma nicht auf und gib deine Praxis nicht auf und hör vor allem nicht auf zu lehren, weil das Unterrichten hält dich bei der Stange, ja. Also wenn du, also ich würde nicht sagen, dass ich unterrichte, Kurse gebe und alles Mögliche mache, aus einer hohen Verwirklichung oder sowas heraus, sondern weil es mich auch selber dabei hält. Also die ganzen Dinge, die ich mal gelernt und gehört habe und immer noch weiter pflege oder höre, lese, eben nicht zu verlieren. Ne? Also ich glaube, das braucht es schon, dass man dann auch eine gewisse Kultur pflegt, diese inneren Ebenen zu verbinden. Ja? Nennen wir sie relativ und absolut. Das ist jetzt eine Terminologie, die kennt vielleicht nicht jeder, aber du kennst sie offenbar, denn im Lojong-Geistestraining oder generell im Mahayana-Buddhismus unterscheidet man das ein bisschen. Also alles, was es da gibt über ja, sagen, nennen wir es ruhig mal höhere Bewusstseinsebenen oder so, oder die Leerheit des Geistes, die Natur des Geistes, das nennt man die absolute Wirklichkeit und alles, was auf Ursache und Wirkung und eben auch mit Beziehung zu tun hat, mit Karma und so, die relative, ne?
Und
Also ich
gleichzeitig
habe die
verbinden sind sie
Philosophie,
verbunden.
die habe ich einem meiner tibetischen Lehrer zu verdanken. Da habe ich das irgendwie geglaubt, besser zu verstehen. Der sagte eigentlich sowas wie die Einsicht in die absolute Wirklichkeit, die ist eigentlich, also die ist dazu da, dass wir mit der relativen Wirklichkeit besser zurechtkommen.
Ja, wundervoll.
Dass wir spielerischer und leichter und flexibler und geistig geschmeidiger mit allem werden. Die absolute Wirklichkeit an sich zu erkennen, das bringt gar nicht so viel, sagte der quasi, lehrte er. Jetzt einfach nur alles für leer und unwirklich und illusionshaft zu sehen, davon hat man nicht viel. Aber was es bewirken kann, beides zu kennen, ist, dass man dann, also auch in der relativen Welt zu leben, und da auch aktiv zu sein, ist, dass man dann vielleicht vieles mit einer größeren Geschmeidigkeit und Veränderungsfähigkeit auch erleben kann. Ja. Dieser
Ja.
Lehrer, das war der Kenshin Trangu Rinpoche, der so etwas lehrte, so habe ich ihn zumindest verstanden und steht auch so in seinen Schriften so ähnlich, der ist ja über 90 Jahre alt geworden. Hat im Laufe seines höheren Alters dann auch relativ viel Gemeinschaftsleben auch noch aufgebaut. Sein Kloster in Nepal wurde immer größer hat auch so soziale Projekte da einbezogen, eine Klinik noch gebaut und so. Das war, glaube ich, Ausdruck seiner Einstellung. Er war eigentlich ein typischer Weisheitslehrer, konnte diese philosophischen Dinge sehr eloquent unterrichten und wurde auch vieles verschriftlicht. Und auch in Englisch erschienen sehr viele Bücher von ihm. Aber in seinem Sozialverhalten wurde er immer gemeinschaftsstiftender, weil er, glaube ich, die Anschauung hatte, das nutzt alles gerade mal so viel, wie es möglichst viele Menschen wirklich in ihrem Leben erreicht und begleitet, ne?
Ja, das finde ich ist auch einer der spannendsten Aspekte am Geistestraining, dass ja, so habe ich es verstanden, Beziehungen auch der Schlüssel zum Glück sind, weil sie halt die absolute Ebene, wenn man sie denn anstrebt, überhaupt erst ermöglichen durch das, was du vorhin auch gesagt hast, was passiert denn, wenn mich jemand kritisiert, ungeduldig mit mir ist. Ja, kann ich das nutzen als meine Praxis? Ich habe mich gerade noch gefragt, weil also natürlich, ich lebe auch mit meiner Frau zusammen in einer Paarbeziehung und viele Menschen, die jetzt zuhören werden auch irgendwie, ob jetzt in Beziehungen, in Teambeziehungen oder auch in kollegialen Beziehungen sein. Wenn du das teilen magst, wie ist es dir gelungen, das in Beziehung sein, jetzt sag mal in einer eher weltlichen Beziehung, wenn man das überhaupt so trennen möchte, dass sich da die Qualitäten von Liebe und Mitgefühl mehr gezeigt haben. Wenn du eine Sache teilen könntest diesbezüglich, was wäre da vielleicht so ein wichtiger Schlüssel?
Naja, wenn man in einer Paarbeziehung lebt, die irgendwie gesund ist, dann kommt auch etwas zurück. Und das ist schon ein besonderes Glück. Ja, also, dass man jetzt nicht nur jemand ist, der versucht, etwas in die Welt hineinzugeben oder etwas in sich zu entwickeln, um es mit anderen zu teilen, sondern dass man auch durch die Nähe mit einem anderen Menschen zusammen zu sein spürt, da kommt auch etwas zurück. Man wird auch geliebt. Und das ist, glaube ich, schon eine besondere Qualität, die man auch würdigen darf, wenn es denn mal so ist. Das ist ja auch alles nicht immer so. Und das ist auch solche schönen Beziehungen werden vergänglich sein, nur eine Zeit dieses Lebens ausmachen können, so wie wir vielleicht so etwas Ähnliches schon mal in der Kindheit erlebt haben, falls wir liebevolle Eltern hatten. Hat ja auch nicht jeder und auch nicht immer so, dass die Eltern oder die Mutter oder der Vater immer liebevoll waren. Aber ich denke, das ist eine besondere Form von Glück, dass man eine Beziehung lebt oder gefunden hat. Das kann auch, es muss nicht unbedingt die Partnerin oder der Partner sein, aber die doch von gegenseitiger Zuneigung geprägt ist. Ja, das ist, glaube ich, etwas sehr Schönes und Kostbares. Was jetzt zum Beispiel ein monastischer Mensch, der also klösterlich lebt oder alleine lebt, ja, schon auch finden kann. Aber ich denke, nicht unbedingt auch so benennen würde, dass also kannst dich schon mal auch in der größeren Gemeinschaft als jemand erleben, dem auch Zuneigung entgegengebracht wird. Aber an sich sagst du dir, darum geht's ja nicht. Aber als Mensch, der in einer Partnerschaft lebt, kann man sich sagen, doch, das möchte ich auch. Und das würde ich auch in besonderer Weise würdigen, wenn es so ist, dass da jemand ist, mit der oder dem ich wirklich sehr gerne zusammen bin und wo ich weiß, da kommt auch, also da ist etwas gegenseitig und das ist nicht nur mein Ideal, sondern es hat auch eine relative Wirklichkeit angenommen, dass wir zusammen etwas tun und zusammen sind, ja.
Und würdest du sagen, es gibt oder wo es vielleicht auch, wenn es das gibt, so Grenzen? Also, weil gesunde Beziehungen brauchen ja auch Grenzen, vielleicht eigene Räume, vielleicht auch ein Stück weit das auf sich selbst beziehen können, um halt auch in Beziehung zu sein. Und mir kommt jetzt gerade einfach noch von Langri Thangpa in den Sinn dieses und was mir sehr selten gelingt, aber wenn es mir gelingt, spüre ich schon die Qualität, immer wieder dieses Zurückzutreten, um auch die Bedürfnisse des anderen zu sehen, vielleicht so in die erste Stelle zu stellen. Wie finde ich da Balance, wenn ich sozusagen einerseits mich sehr, ja, verpflichtet fühle, meinem eigenen inneren Weg und zu sagen, ich möchte, ja, ich habe ein klares Ja zu dieser Beziehung und ich möchte auch in Beziehung sein und ich möchte auch, vielleicht habe ich auch noch einen spirituellen Weg. Ich möchte das kultivieren, ich möchte ja dieses Geistestraining auch üben und gleichzeitig, wo ist die Balance, ja, wo ist vielleicht auch einfach eine Grenze, die manchmal dann verschmilzt, wenn ich so ein Ideal oder so ein Konzept habe.
Ja, ich finde es erstmal schön, dass du diese Aussagen aus dem Geistestraining kennst. Du zitierst Langri Thangpa. Ja, wo ist da die Grenze? Also, ich glaube, das kann gerade gut tun, in einer auch nahen Beziehung, das genauso auch wörtlich zu nehmen, ja. Nicht so viel von jemand anderem erwarten und dennoch ja sich glücklich fühlen oder es als Glück betrachten, wenn es dann diese Gemeinsamkeit und dieses Miteinander und das Gegenseitige gibt, aber andere wichtiger zu nehmen als sich selber, anderen auch zuzugestehen, an etwas zu leiden, was man selber gar nicht kennt, ja.
Ja,
Denn
wichtig.
der nahestehende Mensch ist ein Fremder, ja. Das wird, glaube ich, im Verlauf einer längeren Beziehung immer deutlicher. Selbst Eltern wissen, dass ihre Kinder ihnen fremd werden oder sie merken, das Kind ist ja ganz anders, wie ich dachte oder so. Also, und auch die nahestehende Partnerin, mit der man vielleicht schon Jahrzehnte zusammenlebt, kann plötzlich Seiten zeigen oder du entdeckst sie erst, das ist ja doch, da ist ja vieles anders, als du dir vielleicht in einer romantischen Vorstellung dachtest, dass es so wäre. Und das alles auch dann als solches zu erkennen und sein lassen zu können, das bedeutet, glaube ich, auch andere wichtiger zu nehmen oder überhaupt in ihrem Anderssein wahrzunehmen. Ja. Das, wenn einem das bewusster wird, dann kann man auch damit vielleicht sogar auftauchenden Differenzen anders umgehen, ne? Und sagen, ja, wir wollen aber doch zusammenbleiben, selbst wenn du ganz andere Dinge jetzt in dir entwickelst oder zum Ausdruck bringst, als ich vermutet hätte. Also mir geht das zum Teil so. Und das ist aber okay. Ja, also dass das Lojong und andere buddhistische Lehren können einem sagen, Wie heißt es im Lojong? Erwarte nicht so viel von anderen, mach deine eigene Praxis. Das ist ja auch ein Merksatz im Lojong, ne? Ich glaube schon, dass es sehr fördernd ist, solche Sichtweisen, wie
Ja.
sie da auch aus alten buddhistischen Quellen kommen, genau anzuwenden.
Ja, ich fand es gerade mal, ich weiß jetzt schon, das ist schon ein Diamant aus unserem Gespräch, das du gerade nochmal unterstrichen hast. Also auch zu würdigen, wenn jemand an etwas leidet, was man selber gar nicht nachvollziehen kann, weil wenn ich mich auch beobachte, dann ist das häufig etwas, wo ich schneller ins Verurteilen
Ja.
komme und größere Achtsamkeit brauche, um das stehen lassen zu können und das in dem Kontext auch, also weil es ja auch dahinter stehen Bedürfnisse oder auch unerfüllte Wünsche oder was auch immer dahinter steht. Und das auch zu sehen und auch zu sagen, ne, im Sinne von dem Zitat oder von dem, was ich paraphrasiert habe, von Lange Dankbar, auch das darf jetzt wichtiger sein als meine Bedürfnisse oder Wünsche, die ich jetzt unbedingt wie der andere sein sollte, ja, oder wie ich in meinem Kopf das hat, wie die Situation sich entwickeln müsste oder sollte. Ja, sehr spannend.
Es geht ja meistens darum, womit man sich wieder sozusagen einigermaßen in die Spur kriegt. Man ist dann nicht ständig in dem Modus, dass man andere wichtiger nimmt als sich selbst. Aber wenn dann da, es kommt jetzt zum Konflikt, ja, oder
Ja.
du wirst urteilend oder du wirst auch beurteilt, ne? Und dann, wie regulierst du dich jetzt wieder runter, dass du sozusagen wieder in eine kooperative, freundliche, wohlwollende Haltung kommst? Und da spielen dann diese Merksätze oder diese Anleitungen eine Rolle, ne? Ach ja, ne? Dieser Mensch ist doch, selbst wenn er mir so nah scheint, wenn wir schon so vieles zusammen erlebt haben oder wir aufeinander angewiesen sind, ist doch auch anders als, oder hat jetzt was, was ich so nicht kenne und verstehe. Ich verstehe es vielleicht auch nicht, warum es jetzt so ist, aber ich lasse es ihr oder ihm, denn das Wichtigste ist, wir kommen miteinander aus, wir wollen kooperieren, wir haben eine Beziehung, die wir auch wertvoll finden. Also wie komme ich wieder sozusagen in die Haltung zurück, die das Gemeinsame möglich macht oder auch gut sein lässt? Das ist, glaube ich, so die Frage, ne? Dass man nicht 24 Stunden in diesem Geistestrainingsmodus sein kann. Ich glaube, das ist sogar bei großen Meistern nicht der Fall. Ich weiß es nicht.
Das ist
Oder
auf jeden Fall etwas.
Meisterinnen. So, ne?
Zum Abschluss unseres Gesprächs, ich frage immer gerne, wenn du nur noch eine Sache teilen könntest für jetzt inspirierende, gelingende, wertschätzende Beziehungen, ein Punkt, ein Schlüssel für die Zuhörerinnen, für die Zuhörer, was wäre das?
Ich glaube es, also wenn wir jetzt hier unter buddhistischen oder wie auch immer meditierenden Menschen sprechen, das Wichtigste ist, dass wir uns ab und zu oder eigentlich, wenn es geht, täglich doch jeder eine Auszeit nehmen von einer durchaus gewissen Zeit, halbe Stunde, Stunde, wo wir quasi unseren eigenen Geisteszustand anschauen und innehalten und alles mal in Ruhe betrachten, was wir da so erlebt haben, was wir gesagt haben, was wir tun wollen. Also ohne eine eigene Praxis bleibt das alles etwas abstrakt, was wir jetzt hier besprochen haben. Aber wenn wir unter Praktizierenden reden, dann meinen wir, dass wir immer wieder auch innehalten, nicht nur den Wechsel von aktiven Wachzustand und passivem Schlaf unser Leben nennen, sondern dass wir noch einen dritten Seinszustand eröffnen, indem wir im Wachzustand anschauen, was eigentlich gerade in uns los ist und dass wir auch etwas dafür tun, die heilsamen Aspekte unseres Geistesstroms zu nähren. Ich glaube, das braucht es und das kann sehr wertvoll sein für Beziehungsfähigkeit.
Für mich war das auch anschlussfähig, auch für vielleicht noch nicht Meditierende. Was ich rausgehört habe, ist eine halbe Stunde am Tag zurückziehen und zu reflektieren, den eigenen Geisteszustand zu reflektieren. Was habe ich getan? Was habe ich gesagt? Wo will ich hin? Was mache ich? Und könnte also auch ein Schlüssel sein in Beziehungen, einfach Raum und Zeit für sich zu schaffen, um so eine Art kontemplativen Innenschau zu
Ich habe ja so
tätigen.
ein Online-Programm, ne?
Ja.
Und jetzt bei den Morgenmeditationen nehmen oft so 20, 30 Teilnehmer teil. Und besonders schön finde ich immer, wenn da Paare zusammensitzen. Die sitzen wirklich dann auch so in einer Kachel zu zweit nebeneinander und üben gemeinsam. Das finde ich bewundernswürdig. Das muss jetzt nicht bei einer Online-Sitzung sein, aber
Ja.
dass Menschen auch zusammen, auch wenn es eine Gemeinschaft ist aus mehreren Menschen, dass sie auch gemeinsam praktizieren oder sitzen, ja. Das macht, glaube ich, ganz viel aus. Wenn sie das nicht tun, sondern immer nur sich treffen, um miteinander aktiv zu sein oder irgendwas zu erledigen oder so. Das macht einen Unterschied, ob es diese gemeinsame Zeit der Stille oder der inneren Übung gibt oder nicht.
Wundervoll. Wo finden die Menschen dich? Oder hast du auch noch etwas neben dem Online-Programm, was du gerade noch teilen möchtest, wenn jetzt Menschen zugehört haben und gesagt haben, das war spannend, ich fände Leute, die dich noch nicht
Ja,
kennen.
ich stelle die meisten einigermaßen gelungenen Videos aus den Online-Sitzungen auf YouTube. Da
Wo
sind
sagt man die
mittlerweile schon über
Adresse?
900 Videos, die
Einfach unter
sich.
Jesche.
Wenn man auf YouTube geht, kann man nach Paramita Online gucken. Das hat einen Kanal oder auch unter jescheu.regel. Ich glaube, das ist so ein Name, Paramita Online und jescheu.regel. Da findet man dann meine Videos mit vielen Meditationsanleitungen, kleinen Vorträgen. Also ich stelle eigentlich online, wo ich den Eindruck habe, diese Zoom-Sitzung war einigermaßen okay. Und ich weiß, dass, also an sich ist die Zielgruppe auch jene, die sich schon länger für das oder überhaupt für das Paramita Online-Programm interessieren. Aber natürlich kann YouTube jeder anschalten und sich angucken. Und da gibt es auch einige, die möchten das zeitversetzt, nicht morgens um 7:30 Uhr oder so. Eigentlich stelle ich es hauptsächlich für jene online auf YouTube. Sagt man online, also auf YouTube, und natürlich kann es sich dann jeder angucken. Die Klicks sind nicht riesig, also mal 100 hier, mal 200 da. Das muss auch nicht mehr sein. Ich habe es lieber, wenn Leute sich das wirklich mal, also wenn Leute das wirklich interessiert, als dass das jetzt so eine riesenbreiten Wirkung hat. Ist auch gar nicht kommerziell, ich verdiene da nichts dran.
Ja.
Diese Zahlfunktion habe ich da nicht eingestellt, aber manche spenden sogar was, wenn es ihnen gefallen hat. Und das hilft dann natürlich auch meinen Lebensunterhalt. Doch irgendwie als nicht von einer Gemeinschaft getragener, älter werdender buddhistischer Praktizierender auch unterstützen.
Genau, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Deine Bücher werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und du gibst ja auch wundervolle Seminare, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ist da was, und Jahresgruppen gibst du, glaube ich, auch. Gibt es da was in nächster Zeit, was ansteht oder worauf du hinweisen möchtest?
Ja, also es gibt einige Präsenzkurse.
Ja.
Also zum Beispiel im Mai im Haus der Stille in Roseburg. Im Moment, das ist April sogar. In der zweiten Aprilhälfte 2026, Haus der Stille Roseburg, ist ja recht beliebtes buddhistisches Meditationszentrum in Schleswig-Holstein. Dann im Mai habe ich ein 5-Tage-Retreat im Intersein-Zentrum im Bayerischen Wald. Das ist eigentlich ein Haus, was eher in der geistigen Tradition von Thich Nhat Hanh steht. Und ich gebe auch immer wieder Kurse hier im Kamala-Shila-Institut in der Eifel, in dessen Nähe ich auch wohne. Da habe ich zum Beispiel ich habe eigentlich zwei Jahresgruppen gerade. Die eine ist nur auf Paramita Online, die ist schon halb rum. Die heißt Tiefgründige Pfade des Friedens. Und die andere Jahresgruppe, also es sind 4 Wochenendmodule, die auch einzeln belegt werden können, heißt Dharma und der Elefant im Raum. Und da verbinden wir buddhistische Lehren und Dharma-Praxis immer erst am Sonntagvormittag, nachdem wir schon 2 Tage zusammen waren, mit einem Rundgespräch, das ich kurz einleite über große Krisen unserer Zeit, über die wir vielleicht geneigt sind, in einem meditativen buddhistischen Rahmen gar nicht so gern zu reden, aber die uns doch alle betreffen. Also das erste Modul fand statt, da ging es um Klimakatastrophe und Artensterben und so weiter. Und im nächsten Modul werden wir uns, das ist dann im Mai, mit Kriegen beschäftigen. Ich bin auch der Moderator der AG Frieden in der Deutschen Buddhistischen Union, wobei ich ein bisschen hadere mit dieser Rolle, denn bin nicht so ein richtiger Aktivist. Da bräuchte es, glaube ich, noch mehr, als ich da tue, um wirklich eine buddhistische Friedensinitiative sein zu können. Aber wir machen Friedensmeditationen einmal im Monat online und auch noch ein Gruppentreffen, wenn es interessiert. Also ich mache schon so ein paar Dinge. Ja,
Ja,
das findet
schön.
man auch im Netz über die Website der Deutschen Buddhistischen Union. Da findet man auch die AG Frieden.
Okay, wundervoll. Jesche, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen, deine Einsichten mit uns geteilt hast und wundervoll, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich bin
Danke
sehr.
auch, Nils. Ich bewundere deinen Hintergrund auch, den du durchscheinen lässt. Du hast ja doch einen starken Praxishintergrund und ja, kennst dich aus. Ich freue mich, dass du gerade Lojong auch immer wieder erwähnst. Das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, ein
Sehr
zweites
gerne.
Mal.
Alles Gute.
Dir auch.
Tschüss.
Tschüss.